Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 54 mit unserem Gast Philipp Wachter, Senior Advisor, Serial Entrepreneur, Beirat, Aufsichtsrat und Investor. Und dem Thema, wenn Change zu früh delegiert wird. Philipp, von unserer Seite ein ganz herzliches Willkommen. Sensationell, dass du bei uns aufschlägst. Und sag doch mal zu Beginn für unsere Zuhörer ein bisschen was zu deiner Person und was sich vielleicht hinter den Rollen so verbirgt.
Ja, hallo auch von meiner Seite und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Du hast ja schon angekündigt, da ist ja relativ viel reingepackt. Ich arbeite jetzt 26 Jahre und habe vor 26 Jahren mal angefangen, nach dem BWL-Studium in Köln bei einem Startup zu arbeiten, der Firma OnVista, die damals ein Finanzportal aufgebaut hat. Heute ist das Commodity, damals war das Rock'n'Roll, weil es niemand gab, der die Medien gechallenged hat und Informationen über Optionsscheine oder Aktien oder Fonds ins Internet gestellt hat. Das haben wir gemacht. Da habe ich unglaublich viel gelernt. Da war ich 7 Jahre am Ende dann Geschäftsführer für den Bereich Medien und Vermarktung. Das war dann auch so ein bisschen mein weiterer Weg Richtung Holzbrink Medien in Stuttgart in der Holding als Chefstratege für Digitalisierung. Da merkte ich dann Startup und in der Holding eines 2 Milliarden Medienunternehmens mitten in der Transformation. Das sind zwei Riesenunterschiede und da habe ich mich dann selbst eingewechselt und habe gesagt, ich möchte gerne mal wieder aufs Spielfeld und bin, um in dem Bild hier des Sports zu bleiben, und bin dann in eine Beteiligung, die Handelsblattgruppe von Holzbrink, nach Düsseldorf und habe dort 2,5 Jahre die digitale Transformation geleitet als Geschäftsführer, viele Dinge verändern auch müssen. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Das ist ja ein wichtiger Auslöser für Veränderungen, auch der Druck. Und nach dieser Erfahrung habe ich mich wieder selbstständig gemacht. Also wieder, weil OnVista fühlte sich wie Selbstständigkeit an. Ich war auch Gesellschafter dort und habe eine Unternehmensberatung gegründet, die ich dann 13 Jahre lang mit zwei Partnern aufgebaut habe und ausgebaut habe und vor 5 Jahren in ein größeres Gebilde einer Unternehmensberatung der Firma Vilentic eingebracht habe, das heißt verkauft. Das Ganze ist Private Equity backed, also ein Buy-and-Build-Konzept zum Thema Digitalisierung, digitale Transformation. Und da passte unsere Firma, meine Firma Wachter Digital Partners, WDP, passte da als Mosaiksteinchen ganz gut rein. Und das war dann für mich eine gute Opportunität als Nachfolgeregelung. Habe die verkauft, habe alle Verantwortung und Rollen dann auch sukzessive abgegeben und noch 2 Jahre Post-Merger-Integration-Phase mitgemacht. Und jetzt seit 3 Jahren bin ich ganz raus. Und das, was du vorgelesen hast oder was du gerade erzählt hast über mich, also Beirat, Investor, Senior Advisor, das ist meine heutige Rolle. Coach könnte man sagen, und das kommt dann in verschiedenen Szenarien zum Einsatz.
Das hört sich super spannend an. Hallo Philipp, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen in der Business Liga. Das ist ein sehr abwechslungsreicher Lebenslauf in den letzten 26 Jahren. Ganz spannend, können wir sicherlich gleich nochmal eintauchen. Aber bevor wir das tun, du hast gerade gesagt, du siehst dich heute eher als Coach, aber das reicht uns natürlich zum Start in der Business Liga nicht. Du müsstest mir nochmal und unseren Zuhörern auch nochmal verraten, wenn du jetzt dein eigener Coach bist, auf welcher Position du dich denn einsetzen würdest auf dem Spielfeld?
Ja, also ich glaube, das hat sich über die Jahre sehr geändert. Also wenn ich die Frage mal so beantworten darf, den ersten 6, 7 Jahren, da war ich sicher im Sturm und habe immer die Hand gehoben, gesagt, liefer mir eine schöne Flanke, ich mache einen rein. Das waren sicherlich die ersten Jahre und mal habe ich da auch getroffen und mal auch nicht. Aber ich habe zumindest von mir selbst gedacht, dass ich ein guter Stürmer bin. Und ich glaube, dann habe ich mich mehr und mehr ins Mittelfeld zurückfallen lassen und auch das Spiel mehr aufgebaut. Und dann kam Corona. Das war für mich als Unternehmer sicherlich die Position, wo ich eher in der Verteidigung gespielt habe. Das war dann zu WDP-Zeiten. Das war aber eine Rolle, die mir super gefallen hat, muss ich sagen. Also deswegen spreche ich es auch an. Es hat sich wirklich über die Zeit verändert und ich glaube, dass ich da sozusagen nichts habe anbrennen lassen. Jetzt glaube ich schon, dass ich in der Coach-Rolle, also eher an der Seitenlinie, eigentlich am besten aufgehoben bin, weil ich eben auch viele Spieler hab kommen sehen, viele Spiele, also wenn man jetzt mal Bewerbungsgespräche als sowas rannimmt oder Personalentwicklungsthemen, das waren immer Themen von mir, weil ich immer in sehr dynamischen Umfelden gearbeitet habe. Da wurde also viel verändert, viel eingestellt, viel aufgebaut, viel dazugekauft und da muss man sich früher oder später mit Spielaufbau und sowas beschäftigen, damit die Mannschaft dann auch punktet und in der entsprechenden Liga eben auch erfolgreich sein kann. Und so würde ich heute sagen, ich stehe ja am Spielfeldrand, ich würde mich nicht mehr einwechseln. Alters- und leistungstechnisch bin ich am Rand am besten aufgehoben und erfahrungstechnisch, ja.
Okay, aber multiple Rollen, eingenommen vom Sturm ins Mittelfeld, an die Seitenlinie, vielleicht so eine Art Spielertrainer, ne? Ganz spannend. Und ja, unser Titel heißt ja, wenn Change zu früh delegiert wird. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen. Du hast ja ganz viele Rollen eingenommen. Wir kommen sicherlich nochmal auf deine Rollen, die du jetzt zum Ende auch hast. Das sind ja auch verschiedene. Aber was denkst du, wenn bei dem Titel, also was ist der Hintergrund aus deiner Erfahrung heraus, was passiert, wenn Change zu früh delegiert wird?
Ja, also die Erfahrung, die mich jetzt 26 Jahre lang begleitet, ist eben Veränderung, Change. Und warum ist das so die Essenz? Weil ich habe eben immer in digitalen Unternehmen gearbeitet, die entweder Challenger waren oder gechallenged wurden durch Digitalisierung. Und da ist die Veränderung an der Tagesordnung. Und ich habe in meiner Unternehmensberatung, wir waren auf digitale Strategien und Geschäftsmodelle spezialisiert. Am Anfang, da habe ich halt immer wieder die Frage bekommen, ja, was sollen wir denn tun? Ja, und dasselbe erlebe ich jetzt mehr vom Spielfeldrand beim Thema KI. Also alle sind aufgeregt, es gibt eine riesen Unruhe, es gibt eine Unsicherheit oder auch eine Hoffnung. Und dann fragt man sich, was müssen wir tun, was müssen wir verändern. Und da habe ich schon festgestellt, bei mir selber, bei meinen Peers, bei meinen auch Gremien über mir, Gremien, in denen ich mitgewirkt habe und eben auch bei vielen Kunden, dass man sich sehr schnell darüber einig ist, dass was getan werden muss, ja, aber eben die Veränderung zu schnell als etwas fürs Mittelmanagement abdelegiert wird oder runterdelegiert wird und man sich zu wenig mit den Konsequenzen der Veränderung beschäftigt. Die sind nämlich oft groß, gerade wenn es um Technologie geht. Und dieses Moderieren und Managen dieser Konsequenzen, also das meine ich mit Veränderungsdelegation nach unten, die ist aus meiner Sicht absolute Chefsache. Können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, wie ich auch so auf Veränderung blicke. Der steht ja immer ein Widerstand entgegen und am Ende ist es die Aufgabe von uns Managern und auch von den Gesellschaftern, diesen Widerstand aufzulösen, damit die Veränderung geschehen kann. Und das kannst du nicht nach unten delegieren, das musst du selber machen, als Führungskraft.
Und Philipp, was ist so deine Erfahrung,
übrigens,
woran's dann liegt, dass das zu früh delegiert wird? Ist das so aus dem Lustprinzip heraus, so war ich habe Anschub genommen, weil es auch meine Rolle ist und so, jetzt reicht's aber auch ein bisschen, jetzt will ich einfach weitergeben oder durchblicken Sie die nach unserer Meinung der Berater noch nicht klar genug die Situation? Also der Handlungsdruck ist noch nicht groß genug oder bei denen angekommen? Wie sind deine Erfahrungen?
Also das ist total schwer zu sagen und da gibt's ja zwei Ebenen. Da gibt's ja eine psychologische Ebene. Ich glaube, die jetzt hier zu besprechen, das würde zu weit führen. Jeder Mensch hat Gründe, warum oder weshalb er sich bestimmten Dingen gegenüber öffnet oder nicht. Also da spielt ja dann auch immer das Thema Unsicherheit rein oder Angst oder Status. Ne? Das sind ja klassische Führungskräfteattribute, die dann eben bei größeren Veränderungen halt auch gechallenged werden. Also das ist der psychologische Teil, der aber von einem guten Coach auch gut adressiert und auch gut behandelt werden kann. Und dann gibt es natürlich den inhaltlichen Teil. Da geht es dann meines Erachtens viel auch um Unkenntnis. Und da ist es dann gut, Emotionen in Fakten zu tauschen. Und das war ja dann auch oft ein Job, den ich hatte als Berater, dass wir unseren Kunden versucht haben, Dinge zu erklären, so zu erklären, dass sie verstehen konnten, auch in Bezug gehen konnten zu diesen Informationen, zu ihrem eigenen Unternehmen und auch zu ihrem Handeln. Und man ihnen dann in einem Safe Space, in einer sicheren Umgebung eben auch die Konsequenzen des Handelns und des Nichthandelns darlegen konnte. Also ich glaube, viel hat auch mit Informationsbeschaffung zu tun. Das ist ja auch oft so, wenn man dann irgendwohin aufbricht, dann braucht man einen Plan und dann muss man auch genau wissen, was da auf einen zukommt. Und das ist dann oft unser Job gewesen.
Ja, vielleicht an der Stelle, Philipp, mal ein Perspektivwechsel aus meiner Sicht. Wir haben gerade bei uns auch eine sehr bekannte Beratung gehabt, wo wir auch das Thema Transformation begleitet haben. Und ich bin da völlig bei dir, wenn du sagst, Veränderung ist Chefsache. Das gilt für ganz viele Themen der Veränderung. Wir hatten auch mal bei uns das Thema Innovation eingeführt. Da war das auch klar, dass Innovation Chefsache sein muss, weil man da als CEO vorangehen muss. Nichtsdestotrotz, wenn die Berater dann aus dem Haus sind, dann fängt ja die Arbeit eigentlich erst an. Ne? Also du hast uns gerade schön gesagt, dass deine Rolle als Berater, die war, das Thema Transformation in die Chefetagen zu bringen. Aber ich finde, die größte Herausforderung ist halt dann, ins Machen und Umsetzen zu kommen. Und der Berater berät ja, ne? Wie der Name schon sagt. Und das Doing muss ja dann eigentlich in der Chefetage beginnen, aber in der ganzen Unternehmung erfolgen. Ne? Und wie ist da so deine Erfahrung? Wann hat das mal gut geklappt? Wann ist es vielleicht auch verpufft, ne, wenn der Berater aus dem Haus war? Was sind da so Erfolgskriterien?
Also ich glaube, es gibt gute und schlechte Berater für alles. Ne? Also es gibt super Strategieberater und die können halt Strategie, können aber nicht Umsetzung. Und idealerweise suchen Unternehmer und Unternehmen die richtigen Berater für die richtigen Themen aus. So, da fängt es aber schon an. Das Verständnis ist oft, wir entwickeln eine Strategie, die lassen wir uns schön schreiben, die kommunizieren wir dann gemeinsam und die delegieren wir dann ans Mittelmanagement für die Umsetzung. Und dann merkt man eben oft, dass es nicht richtig funktioniert. Meine Erfahrung ist, was uns jetzt betrifft, was meine ehemalige Beratung betrifft, wir haben immer versucht, den Strategieteil kurz und übersichtlich zu halten, weil ich glaube, dass Strategien, wenn sie gut vorbereitet sind, sehr schnell entwickelt werden können. Das ist meine absolute Erfahrung auch, weil die strategischen Optionsräume für Unternehmen, wenn man sie gut analysiert, die sind überschaubar. Jetzt mal abgesehen davon, ob man jetzt früher Autoreifen gemacht hat und morgen Handys, aber ansonsten sind die überschaubar und dann muss man sie eben konsequent gehen. Aber eben in der Umsetzung ein großer Teil fehlt und da hat meine Beratung eigentlich einen Schwerpunkt gehabt, also in der Umsetzungsbegleitung. So, und wie haben wir das gemacht, aber das machen auch andere gut. Vielleicht muss man da einmal ganz kurz nochmal so ein bisschen abstrakter drauf schauen. Also ich habe es vorhin schon gesagt, Veränderung, dem steht immer was entgegen, nämlich der Wunsch, sich nicht zu verändern, also Widerstand. Und das ist ja urmenschlich. Also keiner von uns hat Bock auf Veränderung. Es fängt ja schon im Privaten an, das Sofa steht immer in der linken Ecke und plötzlich schiebt es irgendjemand in die andere und meint, es ist eine super Idee, da fühlt man sich nicht mehr wohl in seinem eigenen Zuhause. Und die Menschen sind so programmiert, dass sie versuchen, Dinge, die sie als komfortabel, die sie als erfolgreich für sich erkannt haben, zu schützen und zu beschützen. Und das hat uns ja auch in der Evolution dahin gebracht, wo wir sind. Jetzt ist das aber eben nicht immer ganz hilfreich. Und gerade dann, wenn man eben erkannt hat, dass das, bildhaft gesprochen, das Sofa mal verschoben werden muss, dann braucht es eine Auseinandersetzung mit diesen Widerständen. Und Change Management ist jetzt keine Wissenschaft, aber es gab mal irgendwelche Leute, die haben sich das überlegt, und das habe ich in meinem Doing immer wieder angewandt und übernommen. Das ist das Thema, was steht jetzt dieser Veränderung entgegen, und das ist der Widerstand, und den kann ich brechen durch drei Dinge. Und zwar ist das: einmal brauche ich ein Unbehagen, also eine Dringlichkeit, eine Urgency, die muss vorhanden sein und die muss adressiert sein und kommuniziert sein. Das ist eben, wenn man jetzt mal auf Deutschland blickt, ja ganz klar zu erkennen. Überall ist eine riesen Unsicherheit, eine riesen Unzufriedenheit. Oder in der Corona-Zeit, ich sprach vorher über meine Rolle in der Corona-Zeit, war das die Angst, dass viele Dinge den Bach runtergehen. Also das ist immer ein ganz wichtiger Baustein. Und wenn der nicht existiert, dann ist es eben eine Aufgabe des Top-Managements, darüber zu reden. Ja, also nicht die Dinge totzuschweigen, nicht zu sagen, es ist alles super, sondern Dinge anzusprechen, aber eben auf eine Art und Weise, wie sie nicht Angst macht, sondern wie sie eher motiviert. Die zweite Zutat ist, ich brauche eine Vision. Das ist V. Also erstes U, Unbehagen, zweites V, Vision. Ich brauche eine klare Vorstellung darüber, wo es hingehen kann. Ich sage bewusst kann, weil keiner weiß genau, wie die Zukunft aussieht. Aber es braucht eben einen mutigen Mann oder eine mutige Frau, die das beschreibt. Ja, ich sage mal, der älteste Change Manager ist Moses gewesen in der Bibel, der die Israeliten da aus der Gefangenschaft oder Versklavung geführt hat. Der hat gesagt, da drüben auf der anderen Seite des Meeres ist das gelobte Land. Hat er das gewusst? Nein. Aber der hat halt gesagt, also schlechter als hier kann es nicht sein, also erzähle ich meine Geschichte. Und hatte diese Vision, hat den Leuten immer wieder gesagt, als sie gesagt haben, ach nee, komm, wir kriegen zu essen. Ja, wir sind versklavt, aber wir kriegen zu essen und wir haben einen Schlafplatz. Warum sollen wir aufbrechen? Hat ihnen immer wieder gesagt, dass das kein Lebensmodell ist. Also das ist das Thema Urgency. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, und der ist genauso wichtig, wenn nicht wichtiger als die anderen. Das ist das Thema E wie Erfolg. Ich brauche erste Erfolge. Also wenn ich einen Change lostrete, muss ich auch für schnelle Erfolge sorgen. Ja, also sportlich gesprochen, ich muss auch mal ein paar Spiele gewinnen. Sonst verliert die Mannschaft die Moral und dann der Anführer, in dem Fall der Coach, seine Kredibilität. Und für diesen ersten Erfolg brauche ich einen Plan. Ja, also ich muss meine Ziele richtig wählen, dass ich erste Erfolge herbeischaffen kann, dass ich auch Substanz für erste Erfolge habe und dass ich diese ersten Erfolge dann in einer Change-Kampagne auch kommuniziere. Ja, dass ich den Leuten den Zusammenhang zwischen diesen Erfolgen, ihrem Handeln, der Vision und dem Unbehagen erkläre. Und das alles, also Unbehagen, U, V, Vision, E, erste Erfolge, U mal V mal E, das ist ein Produkt, das ist nicht Plus. Also wenn eins dieser Punkte null ist, dann ist das ganze Ergebnis null. Und damit ist der Widerstand gebrochen und oder ungebrochen und es passiert genau gar kein Change. Und das ist das, was ich meine, dass die Führungskräfte oft ein oder zwei Punkte dieser Change-Formel sich rausgreifen. Meistens ist das die Vision, die dann durch Strategieberater vorbereitet wird und umgesetzt wird. Die reicht aber nicht. Ich brauche eben auch das Thema Urgency. Wie gesagt, jetzt im Moment in Deutschland ganz gut vorhanden. Also auch kritische Situationen sind immer ein guter Nährboden für Veränderungen. Never waste a good crisis. Also das ist bekannt. Und was fehlt, sind die ersten Erfolge. Ja, und die Begreifbarmachung dessen, warum es sich lohnt, sich zu verändern. Ja. Und im Falle von Moses war das übrigens, dass sich das Meer gespalten hat. Das war schon gar nicht schlecht. Da hat er Glück gehabt. Da ist er also mit dem Schwert in der Hand. Das war die Vision, der starke Anführerschaft, ist er vorweggegangen und hat gesagt, als sie gesagt haben, ja, wie sollen wir denn da rüberkommen ins gelobte Land, hat er gesagt, wir laufen einfach. Mehr hat sich gespalten, also biblisch gesprochen, in der Realität war es wahrscheinlich irgendein spezielles Wetterphänomen und man konnte da relativ gut durchgehen. Und dann haben die gesagt, ja okay, also jetzt müssen wir mitgehen. Und haben sie auch gemacht. Haben dann 40 Jahre gebraucht, bis sie das gelobte Land gefunden hat. Also manchmal braucht es auch lang und manchmal braucht es auch einen starken Glauben an diesen Anführer. Aber die ersten Erfolge sind unerlässlich. Und ich habe immer versucht, meinen Kunden in den Projekten, die wir gemacht haben, diese ersten Erfolge ganz früh zu zeigen und auch zu zeigen, wie sie die verwenden können. Weil meistens gibt's ja auch negative Themen. Ne? Es müssen Abteilungen sich verändern. Frau Meier sitzt jetzt bei Herrn Peters und der Herr Peters hat aber vorher am liebsten mit der Frau Müller im Büro gesessen. All diese Dinge passieren, wenn man Digitalisierung damals vorangetrieben hat, weil man eben auch Prozesse verändert hat und Zuständigkeiten verändert hat und auch Zugriff auf Daten verändert hat. Und um das dann eben auch begreiflich zu machen, ist es wichtig zu zeigen, hey, das lohnt sich für euch. Ja, wir werden da oder da besser, wir gewinnen den Kunden, wir kriegen mehr Zufriedenheit, wir steigern unseren Umsatz und natürlich hat das dann auch was am Ende mit zufriedeneren Mitarbeitern zu tun oder mit mehr Geld, die ich dann in Aus- und Umbildung stecken kann. Und ja, das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Beispiel. Ich habe viele Unternehmer, gerade in den Medien, da wurden Millionen ausgegeben für Bildungsprogramme. Ja, also jeder wurde dann zum Digitalisierungsmanager ausgebildet. Das bringt aber gar nichts. Also wenn ich alle Leute einfach nur ausbilde, dann habe ich weder die ersten Erfolge, ich habe nicht die Vision. Jeder entwickelt dann so eine Vorstellung davon, was das für seinen Bereich bedeuten kann. Aber ich brauche schon eine klare Vorstellung. Und zum Beispiel im Falle von Holzbrink, wo ich ja gearbeitet habe, da gab es die Vision von, also es sind zwei Brüder, ich habe erst für Stefan von Holzbrink, dann später für Dieter von Holzbrink gearbeitet. Und Stefan von Holzbrink hatte die Vision, ich werde mich verabschieden aus dem Thema Buch und Zeitungsmedien und ich werde das Geld, was ich durch die Verkäufe einnehme, in digitale Geschäftsmodelle stecken. Zalando, StudiVZ damals und viele, viele andere. Das war seine Vision. Jetzt muss man nicht kommentieren, ob das richtig oder falsch ist. Das war seine Vision und die war klar. Und sein Bruder hatte eine andere. Ja, der hat gesagt, alle macht den nationalen Medien, die Zeit, Handelsblatt, Tagesspiegel und hat da dann viel erreicht. Ja, und das ist ein gutes Beispiel. Ich habe aber viele Medienunternehmer und Gesellschafter auch kennengelernt, die haben sich im Grunde nicht entschieden. Die haben gesagt, wir machen einfach so weiter, aber tun halt so, als ob wir digitalisieren. Die Mitarbeiter haben jetzt iPads. Ja, das war dann immer so die Antwort. Ja. Oder nächstes Jahr reisen wir alle nach San Francisco und gucken uns mal an, wie die das bei Facebook machen. Das ist kein Veränderungsmanagement und das ist dann falsch delegiert. Ja, ich überlasse die Verantwortung bei den anderen.
Was ich auch häufig erlebe, ist ein Change-Prozess und was man ja auch in der Politik sehen kann, die Kommunikation eben auch von dem Quick Wins, die ersten Schritte zu machen, sondern eben auch vor allen Dingen, du sagtest das ja auch schon, auch das zu kommunizieren an den Rest der Truppe, dass man das eben auch mitkriegt, was da passiert. Denn vielleicht kriegen das die Leute in dem Pilotprojekt oder wo auch immer auch mit und die daneben sitzen, können das beschnuppern und werden so ein bisschen zutraulich, aber die anderen, gerade beim größeren System, kriegen es ja nicht mit. Also ich finde mal, das beste Beispiel ist so die Tagesschau, so 15 Minuten nur Negativnachrichten, dass man danach denken könnte, Gott, es funktioniert wirklich gar nichts. Und wenn man dann ab und an so doch mal hier und da wenigstens eine Botschaft, was gut läuft, ne, so als Pflichtagenda in die Tagesschau einbringen würde, dann würde es, glaube ich, dann könnte man noch ein bisschen Mut schöpfen. Es gibt doch noch was anderes.
Also du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ich würde mal sagen, das ist auch Expectation Management. Jetzt ist ja hier der Sportkontext gegeben und ich würde mal sagen, Jürgen Klopp ist für mich da ein grandioses Beispiel an Change Manager. Ja, wenn der wohin kommt oder früher, jetzt macht das ja nicht mehr, aber dann hat er erstmal gesagt, okay, ich kann hier gewinnen, ja, wir können was auch Meister werden oder Europa Champion, aber ich brauche Zeit. ich brauche folgende Zutaten, ja, und ich brauche an den und den Stellen auch Geduld und Backing. Und das ist natürlich was, jetzt sind wir wieder bei der Politik, das hat die Politik alles nicht, ja. Da geht's ja immer vor der Wahl ist nach der Wahl. Wir haben das Problem mit den Landtagswahlen und den Bundestagswahlen. Und im Grunde steht das politische Kalkül langfristigen Plänen, wo man mal sagt, Merz hat's immer mal wieder versucht, aber ist halt dann auch ungeschickt in der Kommunikation zu sagen, das braucht Zeit und das wird schwer. Aber das lohnt sich trotzdem und es ist unausweichlich. Und hier sind kleine Erfolge, die wir ja übrigens in Deutschland auch haben, ja. Aber die kommen halt in der Tagesschau in dem Kontext nicht oder die werden nicht vermittelt. Da fehlt völlig die Einordnung. Und eigentlich bräuchte man dafür ein eigenes Kabinett, ja. Ich sag mal für Change-Kommunikation, ja. Das wäre mal eine Kompetenz, die, glaube ich, wirklich was bringen würde.
Vielleicht nochmal kurz den Schwenk von der Schule zu dir, Philipp. Du hast ja ganz zu Beginn gesagt, hast wirklich einen sehr, sehr spannenden Lauf genommen, also vom Start-up zum Corporate, vom Corporate zur Gründung, dann Verkauf und jetzt in der Rolle Advisor, eher Coach. Und eben hast du dieses schöne Produkt U mal V mal E vorgestellt. Hast du das denn bei dir selber auch angewendet? Also war da auch immer so ein Sense of Urgency und hattest du deine Vision und dann hat das funktioniert bei dir persönlich?
Ja, das habe ich angewendet und es hat funktioniert. Aber das war nicht einfach, weil also es gab Zeiten, da hatte ich als Unternehmer mit meiner Unternehmensberatung sehr viel Erfolg, aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, wie sieht denn das in 10 Jahren aus? Also diese Vision, machst du das jetzt alles noch größer? Wir waren vielleicht 50 Leute oder so oder 60 Mitarbeiter. Aber ich habe ja gesehen, es wird nicht leichter, wenn du 100 hast und auch nicht, wenn du 200 hast. Es wird sozusagen nur anders und du musst auch deinen ganzen Managementstil immer wieder ändern. Brauchst auch auf der Führungsebene eine andere Mannschaft. Und da habe ich für mich schon erkannt, dass meine persönliche Vision die sein kann, dieses Unternehmen früher oder später in andere Hände zu geben. Ja, also dann auch natürlich in Verbindung mit einem Kulturwandel, weil wir größer werden. Erst dachte ich, das sind die eigenen nachwachsenden Mitarbeiter. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Und dann gab es diese Opportunität, an externe Investor zu verkaufen. Aber das war für mich der Teil V, Vision, ja. Und ich musste natürlich meine Peers mitnehmen. Also ich hatte ja ich war zwar alleiniger Gesellschafter zum damaligen Zeitpunkt, aber ich hatte trotzdem Partner, die ich 100% brauchte und die ich auch mitnehmen wollte und nicht verlieren wollte. Also musste ich mir gut überlegen, wie ich die damit ins Boot bekomme. Und beim Thema erste Erfolge, wenn man das nochmal anwendet, auch da habe ich quasi früh begonnen, mein Unternehmen so aufzubauen, als ob wir schon größer wären. Also gerade im Bereich dieser beiden Kernprozesse, jetzt mal abgesehen von der Beratung, hast du ja zwei Kernprozesse, das ist Kundenvertrieb und Recruiting. Ja, das sind ja deine wichtigsten Prozesse neben der Herstellung des Beratungsprodukts. Aber wenn du ein gutes Recruiting machst, dann hast du schon mal eine gute Basis für eine gute Beratung. Und die Prozesse haben wir sehr, sehr, da habe ich sehr, sehr viel Augenmerk drauf gelegt und habe gesagt, wenn wir da besser werden, dann sind wir auch andockfähig. Und die ersten Erfolge kamen dann auch, das waren immer unsere Pain Points. Also jeder, der im Professional Services Bereich unterwegs ist, der wird wissen, Vertrieb und Mitarbeitergewinnung, jetzt letzteres ändert sich gerade ein bisschen, aber war ja halt jahrelang Pain Point Number One und Two oder umgekehrt. Und insofern haben wir da versucht, erste Erfolge zu erzielen. Also lange Antwort, Ralf, ja, ich habe das für mich versucht, nicht immer geschafft. Ich habe das ja auch erst vor 10 Jahren, würde ich mal, oder 8 Jahren entdeckt, ja, auch durch jemand, der mir das erzählt hat oder wo ich das lernen durfte. Aber es war vorher schon da, ich konnte es nur nicht so gut beschreiben.
Ja, aber es ist sehr, sehr, sehr prägnant und macht dich ja auch authentisch, wenn du das für deinen eigenen Lebensweg auch anwendest. Von daher,
danke für die Antwort. Heute immer meine erste Frage, wenn ich jetzt, heute Nachmittag habe ich wieder Barats Thema mit Gesellschafterfamilien, die wo ich eventuell eine Rolle übernehme. Meine erste Frage ist immer, was wollen Sie? Ja, und das ist das Thema V, das ist die Vision. Und ihr werdet es nicht glauben, die meisten Leute können das nicht beantworten. Also da kommen dann Floskeln. Ja, wir wollen Wachstum, wir wollen Erfolg, wir wollen, dass das Unternehmen weitergeht, wir wollen es in die nächste Generation. Ja, aber was bedeutet das konkret? Ja, was ist denn Erfolg für Sie? Eine Rendite von 5% oder von 20, 1 Million Euro EBIT oder 3? Das müssen wir schon konkretisieren, weil es ja unglaublich unterschiedliche Wege dann sein werden, das zu erzeugen. Ja. Und so komme ich immer über meine Rollen, immer über diese Zielsetzung und immer über diese Vision, die wir dann entwickeln. Und die dürfen ja höchst persönlich sein. Also keiner muss sich entschuldigen für seine Vision. Also schon gar nicht die Gesellschafter. Die haben alles Recht dazu. Ist dann halt die Frage, ob man genügend Leute findet, die da mitmachen wollen. Aber erstmal kannst du sie haben. Ja.
Peter, was würdest du noch mal sagen, auch so mit Blick auf die Zeit? Wir gehen so langsam in die Schlussphase der Partie.
Längerung.
Nochmal so ein 10 Minuten Verlängerung. Nee, so wie es jetzt immer in der Bundesliga ist. Ne? Wenn du so einen Ausblick mal wagst, ne, so die nächsten 3-4 Jahre, wird es da für die Überschrift, wenn Change zu früh delegiert wird, glaubst du, dass da noch mehr ein Augenmerk bei den Entscheidern drauf gesetzt wird oder wird es vielleicht immer schwieriger, weil die Welt noch komplexer ist, man sich mehr zusammenreißen muss, sich zurückzunehmen und sich darüber Gedanken zu machen als Beispiel? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube beides. Also zum einen glaube ich, dass es auch eine neue Generation von Managern jetzt gibt, die schon im Change groß geworden sind. Ja, also wir sind jetzt 70er-Jahrgang und auch die Jüngeren, die kennen es ja gar nicht anders. Die Generation davor, die kannte ja immer nur dieses Komfort, also dieses Bessermachen. Bessermachen, was man schon macht, also verteidigen, bessermachen, bewahren, beschützen. Ja. Also ich glaube, da entwickelt sich schon ein neuer Stil und auch damit auch die Bereitschaft und die Fähigkeit, solche Veränderungsprozesse zu managen. Aber ich sehe es auch so und ich bin ja auch persönlich betroffen. Also ich manchmal will jetzt keine Unstimmung verbreiten, aber ich bin schon manchmal froh, dass ich jetzt auch schon so lange arbeiten durfte und so viel Erfahrung machen durfte, weil ich auch das Gefühl habe, vielleicht ist es aber auch ein Altersthema, es wird nicht einfacher. Ne? Also die Komplexität nimmt zu, die Breite, die Tiefe und du kannst dir halt auch dadurch, dass die Themen jetzt gerade KI enorm kapitalintensiv sind, du kannst es in der Regel nicht einmal oder zweimal machen. Entschuldigung, du kannst es nicht ein oder zweimal falsch machen. Du musst es eigentlich gleich richtig machen, weil sonst geht dir irgendwann die Puste aus, ja, finanziell gesehen. Ja. Das ist ja auch ein strukturelles Thema mit den Finanzierungsmöglichkeiten in Europa und in Amerika. Deswegen sind die ja so viel weiter. Also es ist halt einfach auch mit sehr viel Kapital verbunden. Und das alles gesagt haben, wie gesagt, auch Vater von 2 Söhnen, die jetzt irgendwann auch ins Berufsleben übergehen, macht man sich viel Gedanken. Und ich glaube, die Grundeigenschaften, die man bei Mitarbeitern, bei sich selbst, bei seinen Kindern hervorbringen oder pflegen darf, sind eben diese Veränderungsfähigkeit zu schulen, zu üben, Resilienz aufzubauen. Ja, dann ist schon mal ganz, ganz viel gewonnen. Aber lange Antwort auf deine Frage, ich würde sagen, wahrscheinlich beides. Also es wird besseres Change Management gemacht werden, aber es wird auch weiter viel Change Management gebraucht werden und es wird nicht immer erfolgreich sein, weil es halt auch einfach schwierig ist.
Das ist ein wunderbares Fazit, Philipp. Ich danke dir für deine Ausführungen. Ich fasse das auch nochmal kurz für unsere Zuhörer zusammen. Ich fand auch deinen Einstieg ganz spannend mit den verschiedenen Stufen und ja auch Rollen, die du wahrgenommen hast, fand ich auch sehr mutig, ne, von Startup über Corporate, über Gründung, Verkauf und jetzt Advisor, da haben wir eigentlich viel zu wenig drüber gesprochen am Ende. Aber es ging ja auch darum, dass du nochmal die These adressiert hast, Veränderung ist Chefsache. Warum? Weil eben so etwas vorgelebt werden muss. Und du hast dann auch schön dargestellt, dass das auch ein psychologisches Momentum hat, nämlich die Angst vor Veränderungen, die wir alle haben und dann, damit auch den Umgang mit Veränderungen auch lernen müssen, gegen diese Widerstände anzukämpfen. Du hast das wunderbar mit einem biblischen Beispiel auch versehen. Und ich fand halt wirklich, und das nehme ich für heute mit und ich hoffe auch viele unserer Zuhörer, das Produkt, was du quasi, deine Erfolgsformel, Unbehagen, mal Vision, mal Erfolg, kann eben dazu führen, dass man diese Veränderungen dann auch sehr erfolgreich meistern kann. Und es ist halt ein Produkt, wo alle drei Komponenten eintreten müssen oder auch erfolgreich bedient werden müssen. Ja. Und es geht am Ende auch um Erwartungsmanagement. Das hast du wunderbar, wunderbar dargestellt. Und ich finde deinen Ausblick dann auch nochmal, dass wir eben auch was lernen müssen, diese Fähigkeit ausbilden müssen, auch trainieren müssen in der Business-Liga, ne, so ein bisschen sportliche Aspekte, dass wir nämlich Veränderungen managen müssen. Und ich glaube, wir drei hier, wir sollten das gelernt haben, die zukünftigen Generationen auch. Und weil es eben auch schwieriger wird, weil die Komplexität auch nicht nur in der Technologie, sondern auch grundsätzlich steigt. Und das fand ich, war ein wunderbarer Ausblick, den du uns gegeben hast und auch nochmal einen Einblick in deine Vita und in deine Erfahrungen, die du geteilt hast. Vielen Dank dafür, Philipp, und vielen Dank, dass du den Spieltag hier mit uns gespielt hast und an alle Zuhörer. Wir freuen uns auf den nächsten Spieltag. Macht's gut, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.